Mein heutiger Gast, Jens Berger. Herr Berger, Sie sind einer der Macher von der alternativen Internetportal Nachdenkseiten. Was ist Ihr Problem mit der etablierten Medienlandschaft in Deutschland?
Naja, anfangs war es so, dass die etablierten Medien eigentlich immer so einen ziemlichen Bias hatten. Also Sachen wurden immer nur aus einer bestimmten Richtung
beleuchtet. Was heißt Bias?
Also ja, erkläre ich gerade. Also Sachen wurden immer nur aus einer bestimmten Position aus beleuchtet. Nehmen wir, was weiß ich, beispielsweise mal die Debatte rund um die Agenda 2010 damals. Mhm. Man hatte aus dem Kreis der etablierten Medien da eigentlich kaum Gegenargumente mal gehört. Es ging alles nur in eine Richtung. Mittlerweile hat sich das allerdings nicht verbessert, sondern eigentlich sogar noch verschlimmert und auf andere Bereiche der Berichterstattung ausgeweitet, wenn wir mal die Außenpolitik, Sicherheitspolitik nehmen. Wir haben in den klassischen Medien eigentlich immer nur einen sehr, sehr schmalen Bereich des gesamten Meinungsspektrums. Auch nicht nur des Meinungsspektrums, sondern auch der Fakten, die dort dargestellt werden. Es wird immer nur eine Seite dargestellt im Großen und Ganzen.
Welche Seite wird immer dargestellt?
Ja, das ist natürlich unterschiedlich. Also was sozialpolitische Themen angeht und wirtschaftspolitische Themen, meistens die der Großindustrie, des Großhandels. Sieht man ja auch wunderschön, allein schon an der Wertigkeit, die in der ARD den verschiedenen Gruppen zugemessen wird, dass direkt vor der Talkshow, direkt vor der Tagesschau um 20 Uhr, kommen wir immer in die Börsenberichterstattung und da wird dann immer schön erzählt, wie das ganze Tagesgeschehen so aus Sicht der Märkte. Ja, die Märkte sind natürlich nicht die Märkte, das ist klar, die Märkte sind natürlich, das Großkapital, das Finanzkapital, das die Sachen dann ganz anders interpretiert. Also Kürzungen sind dann beispielsweise gut, weil es die Marktchancen erhöht, interessiert allerdings die meisten Zuschauer sicherlich um 20 Uhr, die vertreten da eine diametral andere Position. Ich denke mal, so kann man das ganz gut darstellen. Und bei außensicherheitspolitischen Themen, klar, also wir haben momentan da einen ganz starken so transatlantischen Bias, erkläre ich kurz. Also die Sachen werden aus NATO-Sicht, aus Sicht der USA ganz gerne dargestellt. Auch deutsche Interessen, wenn man das so sagen darf, werden da teilweise unter den Teppich gekehrt oder auch ignoriert.
Der Begriff Bias meint so eine Art Voreingenommenheit.
Genau, oder? Richtig. Ja, genau.
Woher kommt diese Voreingenommenheit? Was ist die Ursache davon?
Oh, da gibt es sicherlich ganz viele Gründe. Also ich glaube, da reicht auch die Sendezeit dafür nicht, das jetzt in Gänze zu analysieren.
Versuchen wir es mal in Kürze.
Ich sehe es mal so, der Fisch stinkt vom Kopfe her. Wenn wir sehen, wer in den Redaktionen dort die Führungspositionen hat, das sind meistens Leute, die selber diese Positionen vertreten, die teilweise auch ja, in diese Richtung geschult wurden, die beispielsweise Auslandsaufenthalte dann hatten in den USA, die eingebettet waren in irgendwelche NATO-Strukturen, jetzt nicht direkt, aber die zumindest aufgrund ihrer außenpolitischen Position dann auch auf bestimmte Posten gekommen sind.
Das heißt, Sie würden sagen, es ist so eine Art, wie die ganze Struktur der Medien aufgebaut ist, ist das so von Grund auf so westlich kapitalistisch NATO-mäßig aufgebaut.
Genau, das ist so das, was wir immer so gerne den Mainstream nennen. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, das ist klar, aber der Mainstream geht in diese Richtung, ja.
Aber wir haben in Deutschland ja öffentlich-rechtliches Fernsehen und Funkanstalten. Das ist ein Unterschied zu anderen Ländern, wo es nur private Konzerne gibt. Ist es nicht in Deutschland besser als in anderen Ländern?
Es ist problematisch, das zu beantworten. Ja, es ist etwas besser als in anderen Ländern, aber keineswegs gut. Mhm. Denn die Öffentlich-Rechtlichen werden de facto natürlich von den beiden großen Parteien kontrolliert. Mhm. Über die Intendanten, über beim ZDF sogar noch direkter, über den Fernsehrat. Da sitzen dann Politiker der CDU und der SPD in der großen Mehrheit drin, die dann halt die Richtung bestimmen. Vor allen Dingen halt über Personalentscheidungen, wie beispielsweise über die Chefredaktionen und die Intendanten, die ja auch ernannt werden. Und dass da natürlich jetzt ja nicht unbedingt alternative Sichtweisen so beliebt sind, erklärt sich von selbst.
Aber nochmal zurück zu dieser Einseitigkeit der Berichterstattung oder die Enge, von dem Sie sprachen. Mhm. Eigentlich ist doch Journalismus eine Art ethischer Beruf. Mhm. Also ich kenne wenig Leute, die sagen, ich werde Journalist, weil ich da jetzt super reich werden will oder so. Das ist eigentlich mit Journalismus nicht verbunden. Wie kommt es, dass Menschen, die eigentlich einen ethischen Beruf nachgehen wollen, dass der Betrieb, der Journalisten im Betrieb, dann so einseitig ist?
Da gibt es vielleicht zwei Erklärungsmuster für. Das eine, es gibt jetzt einen schönen Spruch, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Nehmen wir mal beispielsweise die Garage, die Tiefgarage der Spiegel-Mitarbeiter. Da hat mir ein Spiegelredakteur, hat mir das selbst erzählt, ein ehemaliger Spiegelredakteur, dass er noch nirgendwo eine so große Porsche-Dichte gesehen hat. Klar, es hat was mit dieser Beteiligung an der Mitarbeiter-KG zu tun. Zeitweise, mittlerweile soll es nicht mehr so sein, aber zeitweise haben Spiegelredakteure richtig, richtig viel Geld verdient, weil sie an den Geschäftsergebnissen beteiligt waren. Na gut, und als Großverdiener mit Porsche sieht man die Welt wahrscheinlich ein bisschen anders als junger Journalismusstudent. Das mag eine Erklärung sein. Die andere Erklärung ist natürlich auch, dass man in unserem Mediensystem die Karriereleiter auch nur dann hochkommt wirklich, wenn man ja nicht allzu sehr aneckt, wenn man sich nicht allzu weit vom Mainstream entfernt. In beide Richtungen übrigens. Also und das ist, ich denke mal, das dürften schon die Hauptursachen sein.
Es gab aber
auch die Selbstzensur ist es.
Es gab aber auch große kritische Journalisten in Deutschland.
Gab es früher, früher.
Prantl denken,
Bettner. Oh, Prantl, ja. Klar, nein, ist nichts gegen Prantl, um Himmels Willen, das ist ein guter Journalist, aber er sieht die Sachen natürlich auch von seinem Standpunkt aus und sein Standpunkt ist so ein linksliberaler Standpunkt, der jetzt gerade in Sachen innere Sicherheit, Bürgerrechte ganz toll ist, finde ich Prantl super, aber bei anderen Themen, da ist er dann auch sehr defensiv. Also wie er neulich beispielsweise Schulz gelobt hat in einer seiner Kolumnen in der Süddeutschen, also da dachte ich
auch. Wir müssen ja nicht alles gut finden, was irgendwelche Journalisten schreiben, aber es gab große kritische Journalisten in Deutschland, wenn man in den 70er, 80er, auch in den 90er hinein denkt, wo sind die hin? Gibt's die noch? Sehen wir die nicht wahr? Oder?
Ist das ein Zeichen der Zeit? Ich weiß es nicht. Auch international fallen mir jetzt also wenig, so diese großen Journalisten, die wurden eigentlich so ein bisschen abgelöst durch die Fernsehjournalisten, Talkmaster, Journalisten, die dann ihre Dokumentationen drehen. Also im Printjournalismus, ich glaube, das ist ein international, das ist so ein bisschen Medienwandel, ist das auch, dass diese großen Journalisten im Printjournalismus gar nicht mehr so gibt.
Warum gibt es die nicht mehr? Was ist da passiert?
Ich denke, es ist auch so ein bisschen Denkfaulheit. Ein Großteil der Zeitungsleser wird die Zeitung deshalb lesen, die bestimmte Zeitung deshalb lesen, weil er seine Meinung bestätigt haben will. Also ich beispielsweise, ich glaube, da zähle ich auch selber zu, ich würde mir jetzt nicht, nehmen wir mal die Welt oder gar die Junge Freiheit kaufen, um auf komplett andere Meinungen zu stoßen, um mich aufzuregen, um mich daran abzuarbeiten. Ich würde mir selber eher eine Zeitung kaufen, die in meine politische Richtung, in mein Way of Life tickt. Und so sind die meisten Leser und die meisten Leser, die wollen sich auch gar nicht mehr darüber irgendwas aufregen, die wollen nicht intellektuell gefordert werden, sondern Dünnbrettbohrer, intellektuelle Dünnbrettbohrer. Wie gesagt, es ist gar nicht so kritisch gemeint, ich zähle mich selber auch dazu.
Aber ist es nicht Teil der demokratischen Kultur, dass verschiedene Meinungen aufeinander prallen, dass man sich seine Meinung darüber bildet, wenn man verschiedene Positionen hört?
Finde ich wunderschön im angloamerikanischen Bereich.
Gerade
sagen, da gibt es ja diesen Op-Ed. Das ist eine feste Einrichtung in den meisten Tageszeitungen. Da kommt dann halt ein Kommentator zu Wort, der absichtlich eine Meinung vertritt, die gegen die Redaktionslinie gerichtet ist. Das ist eine gute Tradition. Oder ein Pro und Contra gibt es. Und in unseren Zeitungen gibt es das kaum noch, fast gar nicht mehr. Und ein richtiges Op-Ed gibt es gar nicht. Also zumindest ganz, ganz selten.
Aber das Meinung aufeinander prallen, polarisierte politische Debatten, das gibt es in anderen Ländern ja viel. Wenn wir uns an den Wahlkampf in den USA erinnern, das war ja 1,5 Jahre, ich sag mal, politische Schlacht, die da getobt ist. Natürlich, ja. Wenn wir an England denken, das war jetzt kürzer, aber mit Jeremy Corbyn gegen May, das war ja wirklich Blöcke, die voneinander prallen. Man hat das Gefühl auch gehabt, dass die Gesellschaft, breitere Öffentlichkeit, sich mit diesen verschiedenen Positionen auseinandersetzt und sich dann Meinung bildet. Warum ist es in Deutschland nicht?
In Deutschland wird immer alles auf Linie gebürstet und jeder, der auch nur ein bisschen abweicht, der kriegt auch gleich von allen Seiten wohlgemerkt, kriegt da eine mit dem Hammer übergezogen. Also irgendwie uns ist die Lust am politischen Diskurs, am angeregten Diskurs verloren gegangen. Wir sind alle nur noch auf, wir haben irgendwie eine Sucht nach dem Mainstream und alle dem Mainstream noch hinterher zu rennen. Das ist fürchterlich.
Woher kommt das? Das ist ja nicht ein Gen der Deutschen. Das muss ja irgendwelche soziale Gründe haben?
Das ist eine interessante Frage. Es ist, im Gegensatz der Deutschen ist es nicht. Es hat auch nichts mit der Bundesrepublik oder so zu tun. Denn wenn man sich einmal anschaut, wie in den Nachkriegszeit, in den 80ern, wie da noch aktiv. Neulich hatte ich mal eine Talkshow gesehen mit Franz Josef. Das war, glaube ich, so eine Elefantenrunde mit Franz Josef Strauß damals und Jutta Ditfurth. Mein Gott, das war, da flogen die Fetzen. Wenn ich mir heute mal eine Talkrunde mit einem CSU-Politiker und einem Grünen-Politiker angucke, mein Gott, die kuscheln ja nur noch. Es ist ja grauenhaft. Also es ist eine relativ junge Entwicklung. Mhm. Vielleicht, ich bin da kein Politologe und die Frage, ich habe da auch keine klare Antwort. Vielleicht hat es was auch mit der Großen Koalition zu tun und dass da auch, ja, dann an den Rändern, dass es abgeblättert ist. Man, nach rechts hat man sich ja schon immer, gut, sagt man heute, sagt man das so, dass man sich nach rechts schon immer so distanziert hat. Andererseits, wenn man sich mal anschaut, was Franz Josef Strauß für Positionen vertreten hat, das wäre heute, wäre eher ein ultrarechter Rechtspopulist. Also da hat sich jetzt auch nicht so viel verändert. Und ja, nach links, gerade eben durch das, ja, durch die Personal, die Oskar Lafontaine auch, hat gerade so das linksliberale Bürgertum da auch große Probleme mit allem, was links der SPD ist, was ja nun ziemlich viel ist, wenn man sich den Status der SPD momentan anschaut. Mhm. Es wird drauf geprügelt. Die Grünen hatten im letzten, 2013 im Wahlkampf, hatten sie noch linke Positionen, unter anderem wollten sie Vermögensteuer haben, sind auch aktiv damit rangegangen und sie wurden von allen Medien wurde auf sie eingeprügelt. Sie haben ein miserables, für ihre Verhältnisse ein miserables Wahlergebnis bekommen. Die Interpretation war natürlich auch, aha, linke Themen kommen nicht an. Das war's.
Sind die großen Medienanstalten mehr dann ein Steuerungsinstrument als ein Meinungsbildungsinstrument?
Ich bin jetzt mal böse und verschwörungstheoretisch und sage, sie sind ein Disziplinierungsinstrument vor allen Dingen. Mhm. Denn wie gesagt, wenn jemand aus diesem Mainstream ausschert, dann sorgen die Medien schon dafür, dass er was hinter die Ohren bekommt.
Gut, wenn die großen Medienanstalten sozusagen ihre Funktion als ein Aufklärung oder Bildungsinstrument in der Gesellschaft verloren haben, wo findet das denn heute statt? Ich meine, wir haben das Internet, da gibt es eine Art Gegenöffentlichkeit, die sich dort entwickelt. Wie sehen Sie da die Entwicklung?
Sehr positiv, im Grunde. Aber ganz am Anfang wollte ich noch mal einhaken. Also es ist natürlich nicht so, dass die klassischen Medien jetzt vor allem diesen Bildungsauftrag ganz verloren haben. Also gerade was Dokumentation angeht, was auch Hintergrundinformationen angeht, das sind gerade eben so diese ja, nicht reichweitenstarken Formate, sind da nach wie vor noch sehr gut. Viele Sachen, die bei Arte kommen, um Himmels Willen nicht alles, oder auf den Dritten oder in den Hörfunkprogrammen sind nach wie vor gut. Also da gibt es ja nichts. Bloß
auch da muss man differenzieren.
Da muss man differenzieren, aber die großen Meinungsmacher-Sendungen, gerade eben die Talkshows, die großen Talkshows in den Öffentlich-Rechtlichen, für die gilt das natürlich überhaupt nicht. Mhm. Im Internet, ja, Gegenöffentlichkeit findet ja hauptsächlich im Internet statt. Sehe ich natürlich, ja, klar, ich bin da selber natürlich involviert. KenFM ist da auch involviert. Das ist klar, es geht natürlich momentan noch stark bergauf. Je mehr die klassischen Medien in diese, ja, eigentlich ohne Not selber ihre Glaubwürdigkeit dort preisgeben durch diese einseitige Fokussierung, desto mehr strömen uns natürlich die Leute zu.
Spüren Sie das bei Nachdenkseiten?
Ja, schon. Ja, doch. Also wir haben, ja, als Albrecht Müller und damals noch mit Wolfgang Lieb angefangen haben, hatten so 500 Leser im Monat gehabt.
Und das war wann?
Also 2003 war das. 2003. Aber es ging die ganzen ersten Jahre so. Hat es ein bisschen gedauert, bis es bergauf gegangen ist.
10, 20 Leute am Tag waren auf der Seite,
oder? Ja, das kommt hin. Genau, richtig. Genau.
Und wie viele sind es heute?
Heute sind es 150.000 am Tag.
Am Tag? Woche
bis zu, ja. Kann doch schon mal mehr sein. Momentan in der Urlaubszeit ist es ein bisschen weniger, aber das ist schon ein ganz guter Schnitt. Und das KenFM, dass alternative Formate sich über Spenden so professionell arbeiten können, das ist eine relativ junge Entwicklung, in Deutschland zumindest.
In anderen Ländern ist es schon früher losgegangen.
In den USA ging schon früher. In den USA interessanterweise ja auch, das ist ja nicht nur Spenden finanziert, da werden solche Sachen ja auch durch Werbung refinanziert. Mhm. Haben wir ja in Deutschland überhaupt nicht. So Werbetreibende, die haben ja gerade was die Alternativmedien angeht, da sind sie ja ganz, ganz vorsichtig. Mhm. So, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, könnte ja mal wieder irgendeine Kampagne kommen und dann bist du im Shitstorm drin. Also sind die USA erwachsener.
Mhm. Wie reagiert der Mainstream oder die großen Anstalten auf diese neue Gegenöffentlichkeit im Allgemeinen? Gibt es da jetzt eine Art Zusammenspiel? Reagiert man aufeinander? Lernt man voneinander?
Das ist ganz schwer. Also da möchte ich jetzt auch nicht verallgemeinern. Also es gibt alle Extreme. Ich habe mit sehr vielen Journalisten aus den klassischen Medien zu tun, die es auch toll finden. Die alle, natürlich, klar, wenn wir mal Mist machen, dann sagen sie das auch, aber die im Großen und Ganzen, die finden das toll. Eine gute kollegiale Zusammenarbeit. Andere wiederum, klar, die sehen das hauptsächlich als Konkurrenz. Mhm. Und vor allen Dingen interessant ist ja, je höher man in der Hierarchie kommt, desto mehr werden wir von den Alternativmedien als Konkurrenz dort gesehen. Mhm. Gab es ja auch einige böse Artikel, auch über die Nachdenkseiten.
Und zwar?
Mit irgendwelchen Querfrontvorwürfen, also es ist ja albern hoch 10. Vor allen Dingen wohlgemerkt in diesen, ja, möchte man gern linksliberalen Blättern, wie der Taz, der Frankfurter Rundschau, Tagesspiegel. Es ist ziemlich albern.
Die behaupten, sie wären irgendwie
von rechtslastig. Von den bürgerlichen Medien kam da komischerweise überhaupt nichts. Naja, was heißt rechtslastig? Bei KenFM kennt ihr ja diese Vorwürfe, irgendwelche Kontaktschuld gegenüber dem rechten Rand. Es ist einfach, ja, was soll man dazu noch sagen?
Und Verschwörungstheorie kommt wohl
oft. Verschwörungstheorie kommt auch oft, klar. Ich meine, das ist natürlich auch immer so eine interessante Sache. Ich will mich jetzt auch nicht besonders stark machen für den Begriff Verschwörungstheorie. Ich meine, es gibt natürlich, ist klar, es gibt wirre Verschwörungstheoretiker, aber andererseits, Verschwörungstheorie ist prinzipiell immer eine Arbeitshypothese. Und solange eine andere Hypothese nicht belegbar ist, hat sie zumindest ihre Daseinsberechtigung, kann man darüber nachdenken. Und solange sich das alles in vernünftigen Rahmen bewegt, finde ich dann überhaupt gar nichts Schlimmes daran. Im Gegenteil, vielleicht sollte gerade der investigative Journalismus häufiger mal so in Richtung Verschwörungstheorie, natürlich nicht, wie man es jetzt als Klischee überspitzen kann, sondern im klassischen Sinne mal so ein bisschen in Richtung Verschwörungstheorie arbeiten.
Das wäre auch meine Frage gewesen. Setzt investigativer Journalismus nicht verschwörungstheoretische Annahmen voraus?
Muss er, na klar. Na gut, man muss natürlich hier nach diesem Occam's Razor Prinzip, also Occam's Rasiermesser, dass man also immer die einfachste, dass man zuerst immer die logischste und einfachste Erklärung als die plausibelste auch ansieht. Aber dann muss man natürlich ergebnisoffen und vorteilsfrei an die Sachen rangehen und auch andere Erklärungen nicht von vornherein ausschließen.
Das heißt, Verschwörungstheorie ist eigentlich sozusagen eine methodische Zugang, den man braucht für investigativen Journalismus, wird aber als eine Art Brandmarkung von Medien benutzt.
Ist klar, weil das Problem ist, dass der Begriff verbrannt ist, was eigentlich jetzt vollkommen wertneutral betrachtet ein ganz vernünftiger journalistischer Ansatz ist. Wie Sie gerade eben sagten, im investigativen Bereich eigentlich sogar ein zwingender Ansatz. Der ist natürlich ja durch so eine Chemtrail- und Kornkreise-Freaks ist der natürlich so ein bisschen verbrannt. Das ist vollkommen klar.
Aber ist es nicht, gibt es da nicht ein reales Problem auch mit, dass gerade im Netz man Schwierigkeiten hat, Quellen zu validieren, also sozusagen die Richtigkeit von Quellen zu überprüfen?
Absolut.
Also die Validität. Also was kann ich heute vertrauen?
Absolut, es ist irrsinnig schwer. Es ist, zumal die Wikipedia da ja auch kein wirklich neutrales Instrument mehr ist, leider. Es ist unglaublich schwer. Die klassischen Medien als valide Quelle ist immer problematisch. Ein Großteil der guten Informationen kommt zwar immer noch von den klassischen Medien und aus der klassischen Wissenschaft. Allerdings gibt es da natürlich auch diese Ausreißer. Wir sprechen viel über Fake News, vergessen dabei aber, dass der absolute Großteil der Fake News von den klassischen Medien kommt und nicht aus dem Internet, von den Alternativmedien. Und klar, und das setzt eine unglaubliche Medienkompetenz voraus, die eigentlich heutzutage kaum noch wer mitbringt.
Wie machen Sie das, wenn Sie die Informationen beziehen wollen? Was glauben Sie? Wie gehen Sie davor?
Ja, das ist auch unglaublich schwer. Also mein Ansatz ist, ich denke mal, was für Journalisten eigentlich auch ein ganz interessanter Ansatz ist, ich bin immer so ein bisschen der Advocatus Diaboli. Also ich habe meistens habe ich vorher schon einen Verdacht, eine gewisse Position auch. Dann sammle ich zuerst die Sachen, die meiner eigenen Meinung, die sich mit der ergänzen. Dann allerdings mache ich den Advocatus Diaboli und suche genau Sachen, die gezielt die Schwachstellen in meiner eigenen Argumentation oder eigenen Meinung, die denen widersprechen. Und dann richte ich selber, ob meine eigene Position, ob die diesen Vorwürfen standhält. Und ja, wenn das nicht der Fall ist, dann war das dann ein Tag Arbeit umsonst.
Das heißt, Sie gehen von einer Annahme aus und suchen bewusst nach den Schwachstellen in Ihrer Annahme.
Genau.
Und bei Quellen, wie gehen Sie bei Quellen vor? Welche Quellen nehmen Sie?
Das ist sehr, sehr schwer. Also das kann man natürlich auch nicht verallgemeinern. Also wenn es um volkswirtschaftliche Themen geht oder allgemein um Wirtschaftsdaten, da nehme ich natürlich die ganz offiziellen, Statistisches Bundesamt, Eurostat etc. PC. Und ich weiß auch nicht, eigentlich sind diese Daten auch recht zuverlässig. Was historische Sachen angeht, schreibe ich persönlich jetzt relativ wenig drüber oder außenpolitische Sachen. Da wird es dann schon schwieriger. Also da geht das auch so ein bisschen dann per Peer-Review. Da frage ich dann auch mal Kollegen, denen ich da in diesem Bereich vertraue, ob das dann valide ist, ob man dem trauen kann. Und ansonsten geht es halt hauptsächlich über die Masse. Dass ich einfach unglaublich viele Artikel zu dem Thema lese und dann sehe, in welchen Punkten die sich widersprechen und welche Argumente denn nun wirklich für mich plausibel erscheinen, haltbar sind und wo die Schwächen sind.
Das war doch schon mal relativ hilfreich von der Methodik her. Aber nochmal ganz so zurück zu Verschwörungstheorien. Also ich habe so ein Empfinden, dass sozusagen die etablierten Medien oder die etablierten Wahrheitsproduzenten an Vertrauen verloren haben, dass Menschen sich alternativ informieren, aber da oft auch, ich sag mal, abstruse Annahmen einfach so für wahrgenommen werden. Also wie kann man sich davor schützen, dass jetzt, wenn man sozusagen nicht mehr glaubt, was in der FAZ steht, aber auch nicht davon sofort die Welt so verstehen will, dass da irgendwelche einzelne fremde Mächte alles steuern und weil so einfach ist es ja nicht. Die Steuerung der Welt, wenn wir die Macht verstehen wollen, ist ja nicht so, dass jetzt drei Leute sitzen und eine Bank und meistens sind ja auch jüdische Namen, die dann genannt werden, die dann irgendwie alles kontrollieren. Ne?
Richtig, genau. Das ist ja, genau, das sind ja immer wie soll man es eigentlich nennen, diese Steuerungshypothesen, Weltsteuerungshypothesen, die durchs Netz schwirren. Das Problem ist ganz klar, es ist die Medienkompetenz. Das habe ich bei vielen, aber einigen Lesern, mit denen ich auch in Kontakt stehe, da ist das Pendel genau in die andere Richtung umgeschlagen schon. Die glauben den klassischen Medien gar nichts mehr, sind aber dann ist das Pendel umgeschlagen und deshalb vertreten auch die Position, dass alles, was in den klassischen Medien steht, falsch ist und dass alles, was alternative Medien bringen, irgendwie richtig sein muss. Aber so einfach ist die Welt natürlich auch nicht, im Gegenteil. Also in alternativen Medien steht auch jede Menge Unsinn drin. Ne? Und auch da braucht man eine sehr, sehr weit entwickelte Medienkompetenz, um sich selbst ein gutes Bild daraus zu machen. Aber damit ist natürlich der normale Medienkonsument komplett überfordert. Und nicht nur der normale Medienkonsument, eigentlich fast jeder ist damit überfordert. Also wir haben jetzt durch diese eigentlich löbliche Entwicklung den Siegeszug den beginnenden Siegeszug der alternativen Medien, so will ich es mal sagen, haben wir jetzt keineswegs eine Situation, in der es für Otto Normalverbraucher einfacher ist, irgendwelche Wahrheiten zu finden. Mhm. Im Gegenteil, es ist viel komplizierter geworden.
Aha, und was kann man da tun?
Da habe ich keine Standardantwort drauf. Also da weiß ich, wenn ich das wüsste,
weil Internet.
Nachdenkseiten lesen,
alles klar. Da steht die Wahrheit drin?
Nein. Also wir geben uns zumindest die Mühe, aber nobody's perfect.
Alles klar.
Auch uns passieren hier wieder mal Fehler.
Es scheint ja auch ein grundsätzliches Problem zu sein mit dem Aufkommen von Internet und Verfügbarkeit von Wissen, der ja überall jetzt verfügbar ist, dass es eine Art Überforderung gibt. Mhm. Also nicht nur im Sinne von politischer Inhalte, sondern auch überhaupt an Information. Mhm. Dass Menschen einfach ständig der Information ausgesetzt sind, was dein Freundeskreis macht, auf irgendwelchen sozialen Netzwerken, was in der Politik stattfindet. Und man wird ja auch ein bisschen süchtig, wenn sozusagen diese permanente Informationszufluss weg ist, fühlt man sich irgendwie komisch. Ich weiß nicht, wann Menschen ihre Handys für mehr als 2 Stunden wirklich weglegen. Es wird ja immer weniger. Wie sehen Sie diese Entwicklung, ich nenne es mal strukturelle Informationsüberladung von Menschen?
Schlimm ist das. Nee, ist das
schlimm?
Ja, absolut, weil auch die Leute sind ja nur gefühlt politisierter, in Wirklichkeit sind sie es ja nicht. Jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, heute regt man sich bei Facebook über das auf, was Merkel gesagt hat, morgen ist wieder Donald Trump dran, übermorgen ist schon wieder der Nächste dran, aber man bleibt bei keinem Thema dran. Man hat zwar zu allem was zu sagen, sagt aber nicht wirklich was. Dann kommt noch dieser Klickaktivismus hinzu, dann hat change.org hat wieder eine neue Aktion am Laufen, da klickt man drauf, findet man gut, dann kommt die nächste Online-Petition, klickt man drauf, findet man gut, aber im Endeffekt erreicht man damit überhaupt nichts und tut auch überhaupt nichts mehr. Da waren die Leute früher Früher ist ein großes Wort. Aber früher habe ich zumindest das Gefühl, dass die Leute an den Themen auch stärker dran geblieben sind. Mhm. Wenn es da gegen die Atomkraft ging, wenn es gegen Wiederaufrüstung ging, gegen, was weiß ich, Startbahn West in Frankfurt, dann sind die Leute, haben nicht nur irgendwie auf Facebook irgendwas angeklickt, sondern sind dann vor Ort hingegangen, haben demonstriert und haben damit dann auch real was erreicht. Also ich habe noch nicht erlebt, dass durch irgendeine Online-Petition oder durch Gemecker bei Facebook sich irgendwelche gesellschaftlichen Missstände geändert hätten.
Naja, aber durch Internet finden ja Menschen zueinander, findet ja Meinungsbildung statt. Genau. Und das sorgt ja auch für Druck.
Es ist vor allen Dingen, der Druck ist, ja, für Druck, und vor allen Dingen sind es auch alternative Kommunikationskanäle, die auch von der Politik und auch von sozialen, ja, von sozial engagierten und politisch engagierten Menschen und Gruppierungen genutzt werden können. Dann nehmen wir mal das wunderschöne Beispiel Jeremy Corbyn, der in Großbritannien, dem sämtliche klassische Medien,
Chef der Labour-Partei, auch
durch Umwege an diesen Posten gekommen.
War eigentlich überhaupt nicht geplant.
Ist
Altsozialist und Friedensaktivist.
Genau. Auch schon immer gewesen, hat sich nie verstellt und ist noch das Gegenteil von dem, was wir heutzutage so, ja, als so Typ Gutenberg oder Macron als charismatischen Zukunftspolitiker sehen würden. Nee, ist ein alter Zausel. Der eigentlich auch nicht sonderlich charismatisch, nicht sonderlich telegen, aber gerade da stehen anscheinend auch die jungen Leute in Großbritannien drauf, weil er authentisch ist. Darauf kommt es dann, das ist so eine Gegenentwicklung. Und vor allen Dingen, die sämtliche klassischen Medien sind ihm Spinnefeind, schreiben in einer Art und Weise gegen ihn, wie wir sie in Deutschland gar nicht kennen.
Der soll ja Terroristen sein, mit Hamas und...
Da geht's richtig gegen.
Nur weil er mal für Palästinenser gesprochen hat,
Genau, in diesem Falle ja. Ja, ja, und bei allen anderen Sachen auch. Mhm. Und er nutzt sehr professionell halt diese Gegenöffentlichkeit, vor allen Dingen halt über seinen Facebook-Kanal und über Facebook-Gruppen, die mit ihm sympathisieren, und erreicht da über Facebook Zahlen, also beispielsweise mit irgendwelchen Videoanalysen, Ansprachen über 6 Millionen Leute auf Facebook. Mhm. Da kann sogar Angela Merkel, könnte da sogar neidisch werden mit ihren, ich weiß nicht, was für eine Einschaltquote ihr Sommerinterview im ZDF hat, aber es wird nicht viel mehr sein.
Aber gerade Stichwort Jeremy Corbyn, neue Labour-Partei, aber auch Bernie Sanders in USA, die haben ja die sozialen Medien nicht nur als Informationskanäle benutzt, sondern auch als Organisierungsinstrumente, wo sich neue Gruppen gebildet haben und so weiter. Das finden wir in Deutschland kaum, oder? Kennen Sie da Beispiele für das Menschen?
Sarah Wagenknecht fängt gerade eben damit an, aber das ist alles noch so in der Frühphase.
Ich habe das Gefühl, bei Frau Wagenknecht ist es eher noch so einseitig. Also die Informationen fließen Wagenknecht zu ihren Follower, während bei Sanders und Corbyn so eine Art... Genau. End zu End war, ja. Alle finden sich wieder und können sich zusammenschließen.
Richtig. Ich meine, wir haben da noch Nachholbedarf in Deutschland. Also sie ist zumindest eine Pionierin, die es versucht, dass auch da von unten was hochkommt. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also da bin ich mal ganz gespannt. Aber noch ist viel zu früh, da irgendwas zu sagen. Also.
Wie sehen Sie die Zukunft der Medien in Deutschland oder vielleicht weltweit? Aber erstmal in Deutschland. Wie wird sich in den nächsten Jahren entwickeln? Haben Sie Prognosen für?
Also wir haben es ja heute schon so, dass, also wie gesagt, dass, also auch wenn wir bei den Nachdenkseiten hauptsächlich auf Tageszeitungen einprügeln, dass die in ihrer eigentlichen Meinungsmacht massiv zurückgegangen sind in den letzten Jahren. Also wen interessiert heutzutage noch, was irgendein Leitartikel in der FAZ schreibt? Weil aus den genannten, hatte ich ja eingangs schon die Gründe genannt, die FAZ lesen hauptsächlich Leute, die ohnehin diese Meinung vertreten und sich jetzt natürlich auch von diesen Leitartikeln jetzt auch nicht großartig beeinflussen lassen, sondern nur bestätigt fühlen. Im Fernsehen haben wir ähnliche Entwicklungen, vor allen Dingen, wenn wir uns mal die Altersverteilung anschauen, der typischen Tagesschau- und Heute-Journal-Konsumenten. Das ist mehr so die Generation 60+. Während je jünger die Leute sind, desto mehr informieren sie sich über alternative Medien, vor allen Dingen auch übers Internet. Und das ist natürlich eine Sache, die ja rein demografisch schon sich natürlich verstärken wird und natürlich auch von unserer Sozialisation her. Wenn ich mir meinen Sohn beispielsweise mal anschaue, der hat überhaupt gar kein Fernsehen mehr, der informiert sich nur noch über das Internet. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, das will ich gar nicht sagen. Aber zumindest kann er natürlich mit diesen klassischen über diese klassische Meinungsmache überhaupt gar nicht mehr erreicht.
Ist das eine Chance oder ist das auch eine Gefahr?
Beides. Aber ich denke, hauptsächlich ist es eine Chance. Also auch eine Demokratisierung. Denn wenn wir uns mal anschauen, also ja, das Internet ist ja... Im Grunde ist es die zweite Erfindung des Buchdrucks. Also bevor der Buchdruck erfunden wurde, hatten die Mönche das Monopol auf die schriftliche Wahrheit. Nur sie konnten halt diese aufwendigen Bücher schreiben. Danach kam der Buchdruck, dann waren es dann etwas reichere Bürger, die ihre Meinung in Bücher drucken könnten. Und heute kann es jeder übers Internet im Grunde machen. Und im Idealfall ist es dann ein Wettbewerb der Ideen, ein Wettbewerb der Argumente. Im Idealfall. Vielleicht kommen wir mal dahin. Schauen wir mal, also ich bin da grundsätzlich optimistisch, zweckoptimistisch vielleicht auch.
Herr Berger, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal.